Wo kommt eigentlich meine neue Regenjacke her? Aus welchen Materialien ist der Rucksack gemacht, den ich gerade kaufen möchte? Und wie nachhaltig ist der Schlafsack, der mich auf Reisen nachts warm hält? Genau da transparent zu sein, das versucht das Outdoor-Textilunternehmen VD. Auf der Website könnt ihr nämlich nachverfolgen und gucken, wo die neuen Sachen herkommen. Wie das funktioniert und was Nachhaltigkeit bei VD bedeutet, darum geht's heute im Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin eure Host Ina Lebetjew. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
VD hat sich Klimaschutz und soziale Standards bei der Produktion auf die Fahnen geschrieben. Inzwischen gilt VD vielerorts als Vorzeigeunternehmen in puncto Nachhaltigkeit. Vor knapp 16 Jahren hat Antje von Dewitz die Geschäftsführung von VD übernommen. Ihr Vater hatte das Unternehmen 1974 gegründet. Und dieser Wechsel war der Startschuss für eine Reihe von Umstrukturierungen bei VD, denn unter Antje von Dewitz wurde Nachhaltigkeit zur Firmenstrategie. Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen und sie als erstes gefragt, wie man sich Nachhaltigkeit bei VD konkret vorstellen muss, denn sie sagt, in unseren Adern fließt grünes Blut.
Also vielleicht auch erstmal so, warum fließt grünes Blut? Das war für mich eine Erkenntnis, weil ich ja eigentlich als Studentin dann eher so in Richtung Greenpeace gehen wollte und mir gar nicht vorstellen konnte, in Unternehmen zu arbeiten oder also für die böse Wirtschaft zu arbeiten, und hatte dann ein Praktikum bei VD gemacht und war ganz wirklich begeistert festzustellen, dass da lauter Menschen sind, die einfach ja sehr, sehr, sehr green-minded sind. Und ich glaube, der Grund dafür liegt darin, wer viel draußen ist, weiß, was es zu bewahren gilt. Also so, es sind eher die Leute, die dann eben auch viel Herzblut entwickeln, Natur zu schützen, die halt auch die Natur sehr genießen. Und bei uns, woran erkennt man das, dass wir sehr green-minded sind? Ganz viele Leute kommen Fahrrad zur Arbeit. Also wenn man jetzt nur auf den Standort das bezieht, was man sehen würde, wenn man hier wäre, dass ganz viele Leute mit dem Fahrrad kommen, dass es ganz viele Vegetarier gibt, dass ja unsere Flotte eigentlich nur noch aus E-Autos besteht, dass die Dächer voller Photovoltaik sind, dass in der Mitte des Campuses keine Parkplätze sind, sondern eine grüne Blühwiese, dass überall Vögel zwitschern, weil wir alles voll mit Vogelhäuschen haben, dass wir ein eigenes Kinderhaus haben und sozusagen das Gelächter der Kinder über den Campus schallt. An solchen Dingen könnte man es sehen.
Ja, ich habe vorhin mal ganz kurz so ein Video von eurem Standort gesehen und dachte, oh krass, also sieht gar nicht so aus, wie man sich einen Firmensitz von irgendwas vorstellt, ne?
Ja, das ist schon sehr, sehr schön bei uns.
Ja, große Kletterwand in der Mitte, habe ich gesehen.
Genau, und da war nämlich früher, also 2015, war da, wo die große Kletterwand ist, die umrahmt ist von einer Blühwiese. Früher waren da 60 Parkplätze, die haben wir abgeschafft und ganz viel Herzblut entwickelt, um sozusagen Mobilität an den Standort umweltfreundlicher zu gestalten, also mit Fahrrad oder Bus oder mit Fahrgelegenheiten.
Jetzt seid ihr inhaltlich in der Textilbranche unterwegs. Wenn man speziell auf diesen Outdoor-Bereich guckt, wo liegen da die größten Hindernisse, wenn man ressourcenschonend produzieren möchte?
Das ist so die Frage, wo ich jetzt anfangen soll, gell? Also quasi die Textilindustrie übersteigt, glaube ich, 6 der planetaren Grenzen. Also trägt kräftig dazu bei. Also es gibt Berichte, dass die internationale Textilindustrie bis zu 10% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich ist. Das unglaublicher Wasserverbrauch, also so ein T-Shirt aus Baumwolle, 2700 Liter Wasser, davon kann ein Mensch über 2 Jahre sich ernähren. Extreme Umweltverschmutzung mit 3500 giftigen, krebserregenden Chemikalien, die Biodiversität zerstören, weil sie ungefiltert über Gewässer in Meere gelangen. Mikroplastik, drittgrößter Verursacher, ist die Textilindustrie. Ja, ich glaube, jetzt habe ich ungefähr das Gröbste.
Ja, auf jeden Fall krass. Und ich hatte jetzt nochmal nachgeguckt, das war ja tatsächlich im April und es ist schon fast genau 12 Jahre her, dass die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist. Du hast in einem Interview auch mal gesagt, die Branche, die Textilindustrie habe zu Recht einen miesen Ruf bei Menschenrechtlern und Umweltschützern. Wie arbeitet ihr daran? Wie kann sich das ändern? Was könnt ihr dafür tun, dass sich das ändert?
Ja, indem wir es ganz systematisch angehen. Also wirklich vor 16 Jahren, als ich die als Unternehmen übernommen habe, als Nachfolgerin meines Vaters, da waren wir davor, hatten wir eben schon einzelne Projekte, ganz, ganz tolle, innovative Nachhaltigkeitsprojekte. Und haben aber im Rückblick echt anerkennen müssen, okay, so wirklich geholfen hat es nicht, weil beispielsweise bei dem Recycling-Ansatz viel zu wenig Ware zurückgeflossen ist. Bei unserem Blue-Sign-Ansatz, also ein richtig hoher Standard, haben wir es gar nicht geschafft, irgendwie viel mehr als unsere Unterwäsche zu zertifizieren. Also irgendwie war klar, wenn wir diesen Weg weitergehen möchten, und das möchten wir, weil wir zutiefst anerkennen, wir sind Teil eines Problems, einer problematischen Branche, dann muss das irgendwie ganzheitlich sein und systematisch und systemisch, und sonst schaffen wir das gar nicht, die eigenen Mitarbeiter hinter die Ausrichtung zu bekommen, und wir schaffen auch keine Hebelwirkung zu erlangen, und wir sterben vielleicht so wie so ein sterbender Schwan, weil wir es zwar wunderschön machen, aber dabei zugrunde gehen, weil alles so teuer und aufwendig ist. Also wir wollten einen Ansatz haben, der Wirkung schafft, aber uns als Marke auch leben lässt, und haben gesagt, okay, wir machen einfach alles. Wir gehen es ganz, ganz, ganzheitlich an, ganz strategisch, und das Ziel ist, dass dabei eben, dass es auch von außen anerkannt wird sozusagen, dass es damit eben auch die Marke stärkt, weil alles, was wir tun, also ich würde sagen, 90% von dem, was wir tun, ist rein freiwillig. Also da gibt es keine Gesetze für. Das ist einfach, wenn ich Verantwortung übernehmen möchte als Marke, dann kostet mich das mehr, dann habe ich mehr Aufwand, dann ist das schwieriger, als wenn ich es nicht tue, was ja total schräg ist. Und so haben wir gesagt, okay, es muss sichtbar werden, und dazu muss einfach alles stimmen. Sonst habe ich ja diesen zynischen Reflex, dass ich hingucke und sage, guck mal, da geben sie sich Mühe, aber da nicht. Also haben wir alles angegangen. Also wir haben es ganz systematisch analysiert mit Managementsystemen, mit den Umweltmanagementsystemen, wie am Standort EMAS und in den Lieferketten eben Risikoanalysen, und haben uns immer den höchsten Standards angeschlossen. Einfach auf der wissenschaftlich die höchsten Standards sozusagen, sowohl eben was die ganzen Textilstandards angeht, als auch die Produktionsstandards. Und es ist nicht einfach. Also vor 15, 16 Jahren waren wir gefühlt die Einzigen, die danach gefragt haben. Und wir haben immer wieder von den Produzenten gehört, ja, hier so ein Blue-Sign-Standard, nee, den mache ich nicht für dich, ist viel zu aufwendig. Du bist die einzige Marke, die danach fragt. Oder aber, ja, okay, ich mache es für dich, du zahlst halt die 20.000 Euro Auditgebühren jährlich, was unmöglich ist. Und so haben wir das eben sehr strategisch dann angegangen, dass wir die eingeladen haben, dass wir das denen erklärt haben, wo wollen wir hin, was haben die davon, dass wir auch Materialien gebündelt haben und mehr bei weniger Produzenten bestellt haben, sodass es eben sich auch mehr gelohnt hat. Wir haben hier auch sehr, sehr strategisch sozusagen Unternehmen die Kräfte gebündelt, um nicht jeden einzeln kämpfen zu lassen, sondern das sozusagen auf unternehmensstrategischer Ebene gemeinsam Schritt für Schritt zu gehen. Also es war, also gerade diese ganze Umstellung der gesamten Lieferkette mit den Materialien, mit den Produktionsstätten, war ein wahnsinniger Kraftakt, der uns am Anfang fast in die Knie gezwungen hätte, weil das fast so unmöglich zu erreichen schien.
Kannst du das mal an einem Beispiel erzählen, zum Beispiel an einem T-Shirt oder an einem Rucksack? Also wie setzt man diese Standards? Wie zieht man das so auf, dass alles passt, oder dass man, ja, also ich habe letztens mit einem ganz kleinen Unternehmer gesprochen, der Müslis produziert und versucht, die Nüsse so nachhaltig wie möglich für sein Nussmüsli zu besorgen. Wie macht ihr das? Die ziehen so Radien und dann gucken sie, wo kriege ich meine Nüsse her? Wie funktioniert das bei Textilien und bei T-Shirts oder bei Klamotten?
Also okay, also T-Shirts ist ja wirklich das kleinste Produkt, was wir haben. Also fangen wir vielleicht mal mit so einer Jacke an.
Ja, okay. Okay, genau, die hat wahrscheinlich auch einfach viel mehr Bestandteile, ne, auf die man achten muss. Ne?
Ja. Also ich habe so eine Outdoor, also wenn wir jetzt mal an Outdoor-Jacke denken und man denkt an Nachhaltigkeit, dann fragt sich jeder sofort, ja, warum denn nicht in Deutschland? Erster Grund, es gibt überhaupt keine Produktionsstätten für Jacken mehr in Deutschland. Für Outdoor-Jacken schon gar nicht und in Europa auch nicht. Und wenn es welche gibt, dann kostet das Endprodukt etwa 150% mehr. Also unmöglich, kann ich nicht überleben mit. Die 90% der Produktion ist in Asien. Das muss ich anerkennen, wenn ich im Textilmarkt bin. Weil das sehr manuell aufwendige Produkte sind. Das heißt, sehr viel Kleinarbeit, sehr viel manuelle Arbeit. Und da, wo die Lohnkosten hoch sind, wie in Europa, schaffe ich es nicht, also für einen Massenmarkt, für einen breiten Markt Produkte zu produzieren.
Einfach, weil wir uns dann die Jacken nicht leisten könnten.
Genau, würde keiner mehr kaufen. Also wenn die Jacke würde dann, so eine simple Regenjacke würde dann eben nicht 100 Euro kosten, sondern 200 bis 250. Und damit bin ich komplett vorbei an den Eckpreislagen eines Marktes. Also würde ich meine komplette Kundschaft verlieren. Also diese erste simple Botschaft musste ich ziemlich schnell lernen. Also wir machen noch etwa 20% in Europa, aber echt schwindend, weil eben im textilen Markt, also beziehungsweise textile Produkte sind manuell sehr aufwendig. Also da geht wenig mit Automatisierung bisher, so gut wie gar nichts. Also nicht wie in der Automobilbranche oder so, wo dann quasi lauter Roboter die Autos zusammenbauen. Da sitzen Menschen da und die machen jede einzelne Naht. So muss ich mir das vorstellen. Und das ist natürlich, das addiert sich dann in den Lohnkosten auf. Das heißt, das muss ich akzeptieren. Das heißt, ich muss schon mal dafür sorgen, dass meine Produktionsstätte, auch wenn die irgendwo in Asien ist, auf hohem Standard ist, dass die gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne bietet. Und deshalb sind wir Mitglied bei der Fairwear. Das ist quasi der höchste Sozialstandard in der Textilbranche. Und dafür müssen wir schon mal alle Produktionsstätten regelmäßig auditieren. Wir müssen uns selbst Jahr für Jahr auditieren lassen. Wir müssen Beschwerdemechanismen einrichten. Das kann man sich so vorstellen, dass in der Produktionsstätte, wo die Jacke gefertigt wird, hängen Telefonnummern aus, die Leute sind gebrieft, die können sich in Landessprache beschweren, anonym. Also das, was bei den Audits vielleicht nicht hochkommt, kommt dann bei den Beschwerden garantiert hoch. Wir müssen die Leute schulen oder dazu beitragen, dass die Leute geschult sind, zu ihren Rechten auch, zu den Themen, dass jegliche Missstände sofort abgeschafft werden. Das ist so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der zu richtig guten Arbeitsbedingungen führt. Also wir sind seit 2015 Leader der Fairwear. Das heißt also, wir haben das höchste Rating, das man so kriegen kann bei der Fairwear. Es wird immer unsere Fortschritte bewertet, Jahr für Jahr. Also das ist schon mal die soziale Seite. Und dann kommt die ökologische Seite. Da ist es so, da geben wir vor, also wir nominieren die Materialien. Das heißt also, alle Hauptmaterialien für die Jacke sind nominiert in den höchsten Standards. Wir haben ein eigenes Label, das heißt Green Shape. Das ist wie so ein Meta-Label, das auf den höchsten Standards aufbaut. Also das habe ich schon öfter erwähnt, im Kunstfaserbereich ist Bluesign einfach ein sehr, sehr hoher Standard. Das heißt also, die Materialien aus Bluesign, dann müssen die recycelt sein, dann sind die Reißverschlüsse von dem und dem. Also wir geben das genau vor auf den höchsten existierenden Standards. Und wir gehen immer noch einen Schritt weiter, also zum Beispiel PFAS, die waren bisher nie ausgeschlossen. Wir schreiben auch noch vor, muss PFAS frei sein. Also wir haben dann gemeinsam sozusagen mit den Produzenten entwickelt, wie kann dann eine Jacke PFAS frei sein, auch wenn sie wasserdicht ist. Und das, was die Produzenten selber noch besorgen, wie weiß ich, Knöpfe oder Garn oder so, da folgen sie sehr hohen Anforderungen von uns. Und wir überprüfen das dann auch immer über quasi so Frischwasser- und Wastewater-Analysen, also um zu gucken, passt das jetzt auch? Oder sind da doch irgendwelche Schadstoffe mit drin? Ja, also dieses Green Shape, das ich erwähnt habe, unser eigenes Label, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir jetzt 5 Produkte in dem Green Shape haben, sondern wir haben circa 80% aller Produkte sind in Green Shape. Und Green Shape ist das strengste, breiteste, tiefste Textillabel, das es am Textilmarkt gibt.
Das ist ja auch eine Frage der Haltung, ja. Also du hast vorhin gesagt, ihr seid über den Standards oder es gibt gar keine Gesetze dafür. Also hat sich da jetzt hast du gesagt, du machst das seit 16 Jahren oder bist Geschäftsführerin seit 16 Jahren. Wie hat sich das gewandelt in der Zeit für dich? Also die Wahrnehmung dieser Situation oder eure Arbeitsbedingungen, wie habt ihr euch da entwickelt?
Also am Anfang gefühlt waren wir die einzige Marke, die unterwegs war. Und es war ein unglaublicher Widerstand, intern wie extern, weil wir mussten ja auch erstmal unsere eigenen MitarbeiterInnen davon überzeugen, dass der Weg Sinn macht, dass man es auch erreichen kann, dass es möglich ist. Weil das ist ja immer die Frage, was kannst du als mittelständisches Familienunternehmen in so einer wirklich international hart umkämpften Branche überhaupt erreichen, wo die Wertschöpfungsketten auch noch überwiegend in Asien liegen. Das mussten wir selber für uns erstmal erarbeiten, dass wir sehr wohl was erreichen können und dass das auch Sinn macht und dass, also weil am Anfang, also haben wir uns auch ziemlich gestritten, weil da so viele Zielkonflikte da entstehen, weil der Preis ist so hoch und der Aufwand so hoch und du hörst ständig vom Handel und vom Vertrieb, dass das zwar schon ein toller Weg ist, aber auf keinen Fall darf das mehr kosten. Also es war schon sehr, sehr schwierig da am Anfang sozusagen uns diese Schritte nach vorne zu bewegen. Das hat sich, und wir haben am Anfang von unseren Händlern immer gehört, der Kunde fragt nicht danach. Ich habe das immer noch in meinen Ohren. Es darf nicht mehr kosten, der Kunde fragt nicht danach. Und das hat sich extrem gewandelt in den letzten 16 Jahren. Also das hat sich hingewandelt zu, jetzt kommen doch einzelne Kunden, die fragen nach und so. Und hin zu echt riesen Nachfrage nach unserem Green Shape Campus, weil wir bieten hier regelmäßig Schulungen an für die Verkäufer von unseren Händlern sozusagen, dass sie sich schulen lassen können in Nachhaltigkeitsthemen, damit die überhaupt gewappnet sind, Fragen von Endkundinnen auch beantworten zu können, dass sie selbst die Probleme in der Textilbranche kennen und dass sie auch die Lösungen kennen und dass sie sozusagen nachhaltig beraten können. Das hat unglaublich zugenommen, die Nachfrage danach, weil eben immer mehr Kundinnen und Kunden schon bewusst einkaufen gehen. Also auch wenn man da Statistiken verfolgt, ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also circa 45% oder sowas jetzt auf Deutschland bezogen, kaufen bewusst ein. Also und das ist schon ein Riesenwandel. Und mit diesem Wandel, also mit dieser verstärkten Nachfrage, plus eben immer wieder im Outdoor-Bereich auch unterstützt durch Kampagnen von Greenpeace zum Beispiel oder Vier Pfoten oder der Clean Clothes Campaign, die schon so Probleme gespotlightet haben, haben sich auch immer mehr Marken dafür interessiert und haben auch da stärkere Nachfrage von Markenseite aus angefangen. Also zum Beispiel eben bei Fairwear auch mitzumachen, Blue Sign nachzufragen oder andere Standards. Und jedes Mal, wenn tatsächlich ein Wettbewerber dazukommt, hilft es natürlich enorm. Das hört sich vielleicht im ersten Schritt schräg an, aber Nachhaltigkeit ist der totale Teamsport. Eigentlich brauchst du alle Verbündeten, egal ob Wettbewerber oder nicht, damit die Sache ins Rollen kommt. Wenn man die einzige Marke bleibt, dann bleiben die Kosten einfach riesenhoch und der Einflussbereich wenig. Wenn mehr Wettbewerber dazukommen und die gleichen Standards werden bei Produktionsstätten abgefragt oder Recyclingmaterialien werden stärker gefordert oder was auch immer, dann gehen die Preise runter und dann kommt man mehr ins Rollen.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Gab es irgendeinen Schlüsselmoment für euer Tun, also als du übernommen hast, dass du gesagt hast, wir wollen nachhaltiger arbeiten? Gab es dafür irgendeinen Auslöser?
Ich bin ins Unternehmen gekommen und am Ende meines Studiums, ich hatte ganz viele Praktika gemacht im Nachhaltigkeitsbereich, im Frauenrechtsbereich, in Zeitungen und so weiter und so weiter. Und das letzte war bei uns in der Firma. Und für mich war das erstmal eine Erkenntnis, oh wow, wenn ich wirklich was bewegen will in dieser Welt, dann als Unternehmer. Also so viele Verantwortungsbereiche in der Firma, außerhalb der Firma, in den Lieferketten, für die Produkte, in der Gesellschaft. Da sind ja wirklich Handlungsspielräume und vor allem eben auch Verantwortung, die ja eigentlich sehr nahe liegt. Also ich war schon immer getrieben davon, sozusagen einfach einen positiven Beitrag zu leisten, weil ich schon als Jugendliche schon so aufgewachsen bin, dass ich sehr kritischen Blick hatte auf die Wirtschaft oder immer noch nach wie vor. Also dieses Vollgas, mit dem wir hier unseren Planeten ruinieren, ist Ergebnis aus meiner Sicht von einem einseitigen Wirtschaften, von einem sehr zerstörerischen Wirtschaften. Und als ich in die Firma eingetreten bin und dann aber auch die Geschäftsführung übernommen habe, hatte ich bereits 4 Kinder. Also ich habe eigentlich nie gearbeitet ohne Kinder. Und das hat diesen Blick nochmal total verschärft. Also dieser intensive Wunsch, meinen Beitrag zu leisten, meinen Kindern in die Augen gucken zu können eines Tages und zu sagen, also ich habe mich wirklich, wirklich bemüht. Ich habe mir immer vorgestellt, dass meine Kinder mich eines Tages fragen werden, wenn sie die Welt hier angucken und dann sagen so, oh, ey, was habt ihr denn gemacht? Ja, also so dieser Schlüsselmoment gab es eigentlich nicht, sondern nur eher diese Entwicklung dahin und diese Erkenntnis, dass der Beitrag im Unternehmen eigentlich am stärksten ist.
Und die Idee, also ich meine, man muss ja irgendwie, also du hast ja gesagt, ihr wart ein bisschen die Ersten oder allein auf weiter Flur. Also wie kommt man darauf, sozusagen jetzt zu sagen, wir drehen das um oder wir machen es ganz anders als alle anderen?
Ach, eigentlich total logischer Menschenverstand. Also wenn man die Augen aufmacht und sich einfach bewusst macht, was hat man denn für einen negativen Impact, dann ist irgendwie die logische Konsequenz, ja, dem müssen wir uns auch widmen. Also für mich ist Wirtschaften, ich kann es gar nicht anders sehen, eben nicht nur, dass ich die finanziellen Auswirkungen meines Wirtschaftens kenne und die gut manage, sondern dass ich die finanziellen und die ökologischen und die sozialen Auswirkungen meines Handelns kenne, meines Wirtschaftens und dafür die Konsequenzen trage, dass ich das manage. Also für mich ist es ein Managen, also das ist Management für mich. Also ich finde es, so wie Wirtschaften heute gelebt wird, ist das wahnsinnig einseitig. Es ist, als ob ich durch ein Schlüsselloch gucke, die Perspektive verenge, nur auf die finanziellen Kennzahlen gucke und die ja auch noch so verengt, weil ich blende ja alles aus, was ich an negativen finanziellen Effekten habe für die nachfolgende Generation, für andere Menschen, für den Planeten. Das blende ich ja komplett aus in unserem Wirtschaften. Ich verenge ja komplett auf eine ganz enge Sicht. Und das ist nach einem gesunden Menschenverstand total falsch. Ich meine, wir müssen uns nur den Zustand dieses Planeten angucken. Also aus meiner Sicht ist es absolut gesunder Menschenverstand, dass ich so wirtschafte. Ich hätte mir auch echt schwer getan. Also ich meine, ich war schon ziemlich innerlich gespalten sozusagen, weil so ist wirklich mein tiefes Verständnis. Auf der anderen Seite war natürlich nicht klar, ob das auch funktioniert, weil tatsächlich, wir leben ja in dieser eher schizophrenen Welt, dass das tatsächlich einem sehr schwierig gemacht wird, diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist leichter, das alles sein zu lassen. Und ob das gelingt, das überhaupt zu drehen, also so diese Lieferketten zu drehen, die Produktionen zu drehen und damit dann auch noch wirtschaftlich Erfolg zu haben, da war am Anfang sehr viel Optimismus auch dabei, dass wir das schon packen werden.
Und es geht ja auch nicht ohne. Also man kann, das hast du ja vorhin auch erwähnt, man kann ja nicht sozusagen nur mit den Wünschen, wie es alles sein soll, arbeiten, weil dann die Leute das nicht kaufen können, ne? So.
Ja. Genau, also wir sind wirklich auf einem extrem hart umkämpften Markt. Also die großen amerikanischen Brands, die sind einfach 10-mal so groß wie wir jetzt. Also egal ob Columbia, North Face, Patagonia, und die überschwemmen einfach den europäischen Markt. Die haben viel größere Ressourcen. Da ist so ein schwäbisches Familienunternehmen, da müssen wir gucken, wo wir bleiben. Das ist keine Nische, also der Outdoor-Bereich ist keine Nische. Und die Wachstumszahlen, also seit ich tätig bin als Geschäftsführerin, habe ich immer das Gefühl, alle denken, Outdoor boomt. Also in den 16 Jahren hat es einmal geboomt, und zwar in der Corona-Zeit. Ansonsten ist der Markt eigentlich, ja, das sind schwache Wachstumszahlen. Das ist jetzt nicht so, dass der Markt von selber läuft.
Okay. Und also könnt ihr da irgendwas für euch tun, dass ihr das, also ist ja wahrscheinlich auch sozusagen die Zwickmühle aus, wir wollen mehr verkaufen und wir wollen aber auch eigentlich, dass die Leute sozusagen am wenigsten da haben an Outdoor-Kleidung, also so viel, wie sie brauchen.
Genau. Und das ist der größte Zielkonflikt. Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften ist tatsächlich ein Management von Zielkonflikten. Und der größte aller Zielkonflikte ist quasi Wachstum versus Ressourcenverbrauch. Und also unsere Antwort ist sozusagen so, also wir sind immer stärker gewachsen jetzt als der Branchendurchschnitt, und anders hätten wir die Transformation auch gar nicht irgendwie finanzieren können. Aber gleichzeitig stecken wir halt unheimlich viel Energie da rein, dass wir unser Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Also wir folgen den Science-Based Targets. Wir haben seit 2019 eine weltweite Klimabilanz und haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 die zu halbieren, also die Emissionen zu halbieren von 2019 bis 30 und bis 2040 auf Net Zero zu kommen. Und die letzte Klimabilanz, die veröffentlicht ist, ist die von 23. Und von 19 bis 23 sind wir umsatzmäßig gewachsen um 32% und haben die Ressourcen beziehungsweise die Emissionen gesenkt um 30%. Also da ist es uns zum ersten Mal wirklich deutlich gelungen, das zu entkoppeln. Und das ist das Ziel sozusagen. Also dass Wachstum, Wohlstand sozusagen gar keinen Einfluss hat auf diesem Planeten. Da wollen wir hin. Und wir machen das, indem wir die Produkte eben extrem langlebig machen, indem wir recycelte Materialien bloß verwenden, indem wir aber auch solche Schritte einleiten, wie dass wir auch weggehen von unseren oder beziehungsweise zu dem normalen Geschäftsmodell von ich stelle was her und dann verkaufe ich es an einen Verbraucher oder eine Verbraucherin, hin zu solchen Geschäftsmodellen wie eben Secondhand, dass wir gebrauchte Ware wieder anbieten, was ja total Sinn macht, weil wir machen sehr extrem langlebig, oder indem wir unsere Produkte auch vermieten. Also so, dass wir gar nicht erst, also dass wir die Produkte selber schon im Kreislauf halten.
Genau, das habe ich auf eurer Website gesehen, dass ihr da richtig ein System entwickelt habt von Reparatur, und dann wird alles durchgecheckt und kann wieder rausgegeben werden, so wie man das eben von großen Secondhand- und Gebrauchtwaren-Plattformen kennt. Und ihr habt einen eigenen Podcast, wo man sich informieren kann. Wie sehr müsst ihr denn als nachhaltiges Unternehmen auch so, ich sag mal, um die Ecke denken oder euch immer wieder neu erfinden mit solchen Initiativen?
Also dahinter steht weniger ein Muss als mehr so dieses, das ergibt sich meistens selber. Also ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich der gesunde Menschenverstand. Okay, wir wollen von den Ressourcen runter, wir wollen von den Emissionen runter. Was ist der nächste Schritt? Das ergibt sich eigentlich sehr konsequent Schritt für Schritt. Wo wir uns wirklich, was für uns extrem wichtig ist, du hast schon genannt, so Podcasts oder sowas, oder wir haben einen extrem großen Nachhaltigkeitsbericht oder eben diese Green Shape Camps. Also müssen wir uns wirklich viel Mühe geben, viel Bewusstseinsarbeit auch leisten, dass wir unsere Kundinnen und Kunden mitnehmen, dass wir unsere Händler schulen, dass überhaupt das, was wir machen, dann auch eine Wertschätzung erfahren kann, weil die Leute erstens davon wissen und zweitens eben auch das wertschätzen können, weil sie eben auch das Bewusstsein haben, ja, für die Probleme und die Lösungen, die wir dann auch entwickeln. Also wir haben sogar eine eigene VD Academy für nachhaltiges Wirtschaften, weil wir es inzwischen als unsere Kernkompetenz eben sehen, zu transformieren hin zu nachhaltigen Wirtschaften. Und da begleiten wir auch andere Organisationen und Unternehmen in dieser nachhaltigen Transformation sozusagen.
Jetzt sind wir ja so nach der Bundestagswahl und irgendwie in so einem Vakuum. Was erwartet ihr euch denn von der Politik in Sachen nachhaltiges Wirtschaften für die Zukunft in den kommenden Jahren?
Ja, was ich mir erwarte, erwarten tue ich Rahmenbedingungen für, also momentan sind die Rahmenbedingungen ja so, ich habe es jetzt öfter schon erwähnt, aber es ist einfach so ein bisschen so schizophren. Es ist leichter, Verantwortung zu vermeiden. Wirklich wesentlich leichter. Nachhaltigkeitsmanagement ist ein Management, also ist eine Kompetenz, die muss ich mir aufbauen. Da muss ich Daten sammeln, analysieren, Risikoanalysen machen und dann auf diesen Erkenntnissen Maßnahmen ableiten. Das ist ein richtiger Managementansatz und der ist aufwendig und der wird heute sofort, wenn Nachhaltigkeitsmanagement kommt, quasi dieser dicke Stempel Bürokratie drauf. Aber das ist so ein bisschen genauso, wie wenn ich sagen würde, ja, eine Finanzbuchhaltung ist halt sehr, sehr bürokratisch, die schaffe ich jetzt ab. Dann würden alle aufschreien und sagen, aber das funktioniert ja nicht. Aber so ist es mit Nachhaltigkeitsmanagement. Und diese Kompetenz brauchen einfach alle Unternehmen, weil sonst wissen sie gar nicht, was die Auswirkungen ihres Wirtschaftens sind. Sie können die negativen Effekte durch Emissionen, durch Wasserverbrauch, durch Stromverbrauch, durch Auswirkungen auf Biodiversität, Auswirkungen auf Menschen in den Lieferketten können sie nicht kennen, wenn sie kein Nachhaltigkeitsmanagement haben. Also meine Erwartungen sind ganz klar, dass die Rahmenbedingungen so geschaffen sind, dass das nicht schwerer ist, Verantwortung zu übernehmen in Wirtschaften, sondern dass es der Standard ist, dass die Standards einfach höher sind. Das, was ja eigentlich die EU jetzt schon eingeleitet hatte mit dem Nachhaltigkeitsberichterstattung, mit dem Lieferkettengesetz, was jetzt aber alles Stück für Stück wieder rückwärts gedreht wird und aufgeweicht wird. Ja, so ein bisschen ist gerade der große Backlash.
Genau, darüber haben wir vergangene Woche gerade eine Folge gemacht, dass wir darüber diskutiert haben. Du hast gerade gesagt, das ist ein Backlash, ja?
Ein totaler Backlash, absolut. Und so kurzsichtig für den Planeten, weil, also es ist so, als ob die Politiker sagen, so quasi so, jetzt muss der Klimawandel mal eben warten, der geht aber mit Vollgas weiter. Und dann ist es so, dass dieser Gedanke von den Politikern ist irgendwie, ja, wir müssen hier unsere armen Unternehmen, müssen wir schützen und schonen und protektionieren. Kann ich total verstehen in der Wirtschaftskrise. Und ja, es ist aufwendig und mühsam, so Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen. Das ist es, absolut. Aber das ist ja die Zukunft. Ich muss doch als Unternehmen in der Lage sein, Lösungen zu schaffen. Und dafür muss ich aber die Probleme kennen. Ich schaffe keine Zukunft, wenn ich meine Augen schließe. Und ich werde dazu aufgefordert, die Augen zu schließen und zu sagen, es passt schon. Mach einfach zu die Augen und weiter geht's.
Ich habe auch gerade zuletzt öfter mal gehört, dass Nachhaltigkeit so eine Art neues Feindbild ist.
Ja, genau. Das ist Feindbild Bürokratie. Das ist das Narrativ. Das da draußen ist, das gepflegt wird aus der Politik, aber ganz groß gepflegt wird eben auch von Unternehmen leider. Da sind die Lobbyverbände wirklich fleißig.
Ja, krass. Vielleicht noch so eine letzte Frage in die Richtung von Menschen, die sich ausstatten wollen oder die losgehen und sagen, ich will mir irgendwie ein gutes Teil kaufen, das lange Jahre hält. Wie unterscheide ich denn oder wie stelle ich denn fest, wo eher Greenwashing betrieben wird oder wo wirklich draufsteht, was drin ist? Als Verbraucherin.
Ja, also zum einen kommt tatsächlich eine Gesetzgebung und die muss umgesetzt werden bis 2026. Das ist die Empowering Consumer Directive. Die kommt auch aus der EU. Die muss in Deutschland umgesetzt werden bis 2026. Ab da darf gar kein Greenwashing mehr stattfinden. Da muss sofort der Beweis erfüllt werden, sozusagen nachweislich von allen Unternehmen. Ab da wird es einfacher. Und bis dahin, der bewusste Konsumer, die bewusste Konsumerin tut schon gut daran, vielleicht sich ein bisschen mit Siegeln zu beschäftigen. Im Textilbereich sind auch gar nicht so wahnsinnig viele, die jetzt hochwertig sind. Da ist zum Beispiel eben GOTS, GOTS, für Baumwolle ist super. Bluesign eben für Kunstfasern. Fairware für die sozialen Aspekte. Ja, unser Green Shape natürlich, aber auch das Regierungssiegel grüner Knopf. Auf solche Sachen kann ich achten. Die geben mir einen guten Hinweis darauf für das einzelne Produkt. Und dann natürlich kann ich mich auch ein bisschen drauf verlassen, was machen denn die einzelnen Marken, wenn ich mich da bei den einzelnen Marken so ein bisschen reinlese. Und da gibt's schon einfach nachhaltigere Marken und nicht so nachhaltige Marken.
Was habt ihr denn für nächste Meilensteine? Gibt's irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, da greifen wir jetzt als nächstes an? Bei allem, was ihr sonst schon so tut?
Ja, also wir sind ja noch mittendrin sozusagen in den Science-Based Targets. Also wir möchten ja Klima Net Zero werden bis 2040. Das ist schon noch ein großer Kraftakt. Da sind so ganz große Projekte eben in den Lieferketten, um unsere Produzenten da dabei zu begleiten, auf erneuerbare Energien umzusteigen, auf Energieeffizienzen, dass man die einführt. Also das ist echt ein großes Thema. Aber eben auch diese Umstellung auf recycelte Materialien. Wir sind schon bei 80%, aber es wird immer, immer schwieriger. Das ist noch im Vollgas am Laufen. Und dann aber auch diese neuen Geschäftsmodelle wirklich profitabel zu bekommen. Also wir sind ja eine Marke, die stellt Produkte her. Also für uns sind Dienstleistungen wie Secondhand und Vermietung und Reparatur von Produkten sind Dienstleistungen, sehr manuell aufwendig. Da gilt es eben, diese Effizienz zu gestalten, dass die hier auch tatsächlich eben auch in so einem Hochlohnland wie Deutschland sozusagen profitabel gestaltet werden können. Das sind einfach große Kernaufgaben, die wir uns gerade momentan geben.
Sehr, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Antje von Dewitz. Sie ist Geschäftsführerin des Outdoor-Textilunternehmens VD. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie Nachhaltigkeit bei VD umgesetzt wird und welche Herausforderungen die Textilbranche so bereithält. Auch in den letzten Folgen hat sich bei uns im Klima-Podcast vieles um die Frage gedreht, wie geht eigentlich Nachhaltigkeit in Unternehmen? Vor 2 Wochen habe ich mit Robert von Lesen von der Nusszeit von Nöt-Tiet gesprochen, und zwar auch über Fairstainability. Hört da gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und für diese Woche war es das mit unserem Klima-Podcast von Detektor FM. Danke euch fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, wenn euch unsere Klimathemen interessieren. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter an andere klimainteressierte Personen. Produziert hat diese Folge Tim Schmutzler, Redaktion Charlotte Detig. Und ich bin eure Host Ina Lebedjew und verabschiede mich bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.